Ihr Lieben, wie heißt unsere Gemeindevision, unser neues Motto? Ja, das hätte noch von mehr Leuten kommen können, finde ich. Also das war noch ein bisschen dürftig. Ja? Gott begegnen verändert Leben. Das ist unsere Vision, unser Motto. Und zunächst mal wird auch die heutige Predigt unter diesem Thema anzusiedeln sein. Ich habe aber wie immer am Anfang erstmal eine Frage. Wenn jemand zum Beispiel in Guidos Kreativworkshops ein Bild gemalt hat oder wenn jemand etwas bastelt oder etwas schnitzt oder schreibt oder baut oder sonst irgendwie herstellt, wem gehört dann das Produkt? Ruf dir einfach mal zu. Wem gehört das? Dem, der es gemacht hat? Nein. Gehört es dann Guido? Oder? Dem, der es kauft oder bezahlt, ja. Aber das wäre ja dann erst der nächste Schritt. Also erstmal stellt man was her. Und wem gehört es? Dem Hersteller, dem Schöpfer, ganz genau. Ich habe zum Beispiel vor einer Weile ein Bild von Wiebke sehr bewundert, das sie in Guidos Malworkshop kreiert hat. Und ich habe gefragt, ob sie es verkauft. Und darüber musste sie erst ein paar Tage nachdenken, aber dann hat sie es mir überlassen. Ich hätte das Bild nicht einfach nehmen können. Es war ja Wiebkes. Sie hat es ja gemalt. Sie hat sich darin ausgedrückt und ein Teil von ihr ist in diesem Bild. Zunächst gehört ein Kunstwerk also immer der Künstlerin oder dem Künstler. Sie oder er entscheiden dann, ob sie es weggeben und an wen. Wenn also Gott, der größte Künstler von allen, etwas erschafft, wie zum Beispiel die Erde, das Universum, die Sterne und Planeten, wem gehört das alles? Richtig, Gott gehört alles. Im 1. Mose 1 lesen wir ab Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ihr kennt die Schöpfungsgeschichte alle. Gott hat also alles erschaffen und entscheidet sich dann, die Menschen als Herrscher über die ganze Erde einzusetzen. Sie sollen sich alles untertan machen. Ist in dem Moment dann die Erde in das Eigentum der Menschen gelangt? Was meint ihr? Also, wer sagt, die Erde gehört jetzt den Menschen, nachdem er gesagt hat, ihr sollt herrschen, ihr sollt euch alles untertan machen? Wer sagt, die Erde gehört jetzt dann dem Menschen? Vermietet. Genau. Also ihr seid alle schon fürchterlich bibelfest. Sehr schön. Also ihr seid alle der Meinung, die Erde gehört dann immer noch Gott? Ja? Sehr gut, schön. Aber wir lesen mal weiter. Ihr kennt die Geschichte, wie Eva von der Schlange versucht wird und von der Frucht des Baumes der Erkenntnis isst und dann auch Adam. Und Gott findet das gar nicht lustig und verflucht den Acker, sodass der Mann im Schweiße seines Angesichts die Nahrung zu sich nehmen muss, die er vom Acker bekommt. Und die Frau, der Frau erlegt er auf, dass sie unter Schmerzen die Kinder gebären soll und dass sie nicht mehr gleichberechtigt mit dem Mann ist. Im 1. Mose 3, 22 lesen wir, und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht sich ausstrecke, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Also den Menschen wies er aus dem Garten Eden. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Hat sich am Eigentum jetzt was geändert? Wem gehört jetzt was? Eden gehört anscheinend immer noch Gott. Ja, da hat er seine Cherubim davor gestellt, gesagt, hier mein Land. Aber was ist mit allem anderen? Der Mensch soll das jetzt bewirtschaften. Nun im Schweiße seines Angesichts. Gehört es jetzt den Menschen? Immer noch nicht. Ich glaube auch, dass Gott nach wie vor der Eigentümer von allem ist. Aber der Mensch, der als Verwalter oder eben sogar als Herrscher eingesetzt wurde, hat durch den Sündenfall quasi die Schlüssel an den Teufel abgegeben, weil er dem Teufel mehr geglaubt hat als Gott. Und deshalb regierte von da an der Teufel die Welt. Der Teufel herrscht. Wie komme ich darauf? In Johannes 12 kündigt Jesus seinen Tod an und sagt dann in Vers 31, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. In Johannes 14 ab Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Ich verstehe das so, dass Jesus ankündigt, dass er verraten werden wird und der Fürst dieser Welt wird ihn zu stürzen versuchen. Aber der Fürst dieser Welt hat keine Macht über Jesus. Und schließlich lesen wir in Johannes 16 ab Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn die Bibel hier vom Fürsten dieser Welt spricht, dann ist definitiv der Widersacher gemeint. Der Feind Gottes hatte Macht über diese Welt, bis Jesus für die Erlösung der Menschen gestorben und auferstanden ist. Dadurch, dass Jesus den Tod besiegt hat, ist er jetzt der Fürst der Welt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5, ab Vers 27. Und sie brachten die Jünger und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in Jesu Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Jetzt ist also Jesus der Fürst, weil er den Teufel besiegt hat. Gehört ihm jetzt alles? Hat der Teufel jetzt gar keinen Einflussbereich mehr? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich versuch's gleich. In der ganzen Zeit zwischen dem Sündenfall und Jesu Auferstehung herrscht auf jeden Fall der Teufel. Aber Gott ist nach wie vor der Eigentümer seiner Schöpfung und er erschafft weiter. Der Teufel kann nämlich niemanden erschaffen. Er ist zutiefst unkreativ. Im Gegenteil, anstatt zu erschaffen, kann der Teufel nur zerstören. Gott ist und bleibt also der Schöpfer und jeder Mensch, der geboren wird, hat die gleiche Freiheit wie Adam und Eva, sich zu seinem Schöpfer hinzuwenden oder sich von ihm abzuwenden. Das hat sich auch nach Jesu Tod nicht verändert. Gott erschafft uns, ist eigentlich unser Eigentümer, entlässt uns aber in die Freiheit zu entscheiden, ob wir ihn als Eigentümer anerkennen wollen oder unser eigener Herr sein wollen. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir mit dem lebendigen Gott in Berührung gekommen sind und Gott als Gott erkennen, dann verstehen wir, wie die Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse wirklich sind. Wir begreifen, dass Gott alles gemacht hat. Nicht nur uns hat er gewollt und erschaffen. Nein, er hat alles erschaffen. Die ganze Welt, das ganze Universum. Jeden Stern und jedes Staubkorn. Jedes Tier und jeden Menschen. Flüsse, Meere und Gebirge. Er hat alles gemacht. Und derjenige, der etwas herstellt oder erschafft, der ist zunächst einmal der Eigentümer. Das hatten wir ja eingangs schon festgestellt. Wenn wir Gott erkennen, erkennen wir also auch, dass ihm alles gehört. Auch ich gehörte ihm von Anfang an. Aber weil Gott mir einen freien Willen gab, erlaubte er mir, mich zu entscheiden, ob ich ihm gehören wollte oder mir selbst. Ich habe zunächst die Entscheidung getroffen, mir selbst gehören zu wollen. Gerade wenn man so ein relativ strenges Elternhaus hatte, dann will man spätestens als Teenager niemandem mehr gehören. Gott war ja aber trotzdem der Autor meines Lebens, allen Lebens. Dass ich lebe, das ist ja kein Zufall, keine Laune der Natur, sondern das war Gottes Wille, dass es mich und dich und jede und jeden hier in der Gemeinde und auf der ganzen Welt alle Menschen gibt. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Jeder einzelne der 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde ist ein von Gott gewollter und geliebter Mensch. An diesem Tag, heute, werden in Deutschland ungefähr 1800 Kinder geboren. Und jedes einzelne ist von Gott gewollt und geliebt. Aber nicht alle Geschöpfe erkennen ihren Schöpfer. Die meisten von Gottes Geschöpfen in Deutschland übernehmen ebenso ab dem Teenageralter immer mehr die Regie über ihr Leben und lassen Gott nur selten oder gar nicht in ihre Pläne hineinreden. Sie bestimmen, welchen Beruf sie ergreifen, welche Aufgaben sie übernehmen, wen sie heiraten, wann sie Kinder bekommen, wofür sie ihr Geld ausgeben und wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen. Dabei sind viele durchaus anständig und nett und kümmern sich auch um andere Menschen. Aber sie tun alles aus sich selbst heraus, aus ihrem Willen. Und es gibt leider sehr viele, die nur darüber nachdenken, wie sie selbst am besten leben können. Und nicht, wie es für alle gut und richtig sein kann. Hauptsache mir und meiner Familie geht es gut, alles andere ist mir egal. Ja? Nach mir die Sintflut. In der Bibel wird diese Art zu leben und zu denken die Welt genannt, weil so diejenigen leben, die in der Welt, die dem Teufel gehört, leben. Lass uns nochmal zurückgehen zu der Zeit vor Jesus, zu den Menschen im Alten Testament. Wir haben gesagt, dass Gott immer noch der Eigentümer der Welt ist, auch wenn wir Menschen den Herrschaftsschlüssel an den Teufel gegeben haben. Durch den Sündenfall ist jedoch eine Kluft entstanden zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch versteht es nicht mehr intuitiv, dass er Gottes Geschöpf und Gottes Eigentum ist. Gott muss den Menschen Gebote geben, damit sie wissen, wie sie ihm dienen und ihm danken können. Die Menschen, die Gott vertrauen, die ihn als Schöpfer anerkennen, haben jetzt Gesetze. Und zwar nicht nur die von Gott gegebenen, sondern auch noch viele zusätzliche Vorschriften, die die Einhaltung der Gebote Gottes sicherstellen sollen. Eine ganze Reihe von Gesetzen betrifft die Opfergaben, mit denen die Menschen Gott unter anderem ihre Dankbarkeit ausdrücken sollten für seine Schöpfung und für seine Versorgung. Die Menschen sollten Gott den zehnten Teil von allem, was sie bekamen, abgeben. Denn Gott war es, der es regnen ließ, der die Jahreszeiten schenkte, der das Vieh gedeihen und das Korn wachsen ließ. Von den Tieren sollten die Erstgeborenen Gott gegeben werden, aber auch jedes zehnte Tier. Von aller Ernte der zehnte Teil. Das war ein sehr kompliziertes System. Und um euch das zu verdeutlichen, wie genau alles festgelegt war, lese ich euch mal aus dem 3. Mose 27 ab Vers 16 vor Und ich lese es bewusst schnell, es ist in Ordnung, wenn ihr nicht mitkommt. Ja? Will jemand ein geerbtes Stück Land mir, dem Herrn, weihen, soll man den Wert nach dem erforderlichen Saatgut festlegen. Für ein Feld, auf dem man 3 Zentner Gerste aussehen kann, müssen 50 Silberstücke gezahlt werden. Vorausgesetzt, der Besitzer weiht mir sein Feld vom Erlassjahr an. Übereignet er das Grundstück erst danach, soll der Priester berechnen, wie viele Jahre noch bis zum nächsten Erlassjahr bleiben und den Schätzwert entsprechend verringern. Falls der Besitzer sein Feld anschließend wieder zurückkaufen will, muss er ein Fünftel zum Schätzwert dazugeben. Dann gehört es wieder ihm. Wenn er das Feld, das er mir geweiht hat, an einen anderen verkauft, ohne es vorher von mir zurückzukaufen, dann verliert er für immer das Recht auf Rückkauf. In diesem Fall wird das Feld im nächsten Erlassjahr frei und ist dann für alle Zeiten mir geweiht. Es bleibt mein Eigentum und ist somit auch Eigentum der Priester. Wenn jemand mir, dem Herrn, ein Stück Land weiht, das er nicht geerbt, sondern gekauft hat, so berechnet der Priester den Wert des Grundstücks nach der Zahl der Jahre bis zum nächsten Erlassjahr. Dieser Betrag zahlt der Betreffende noch am selben Tag als heilige Gabe für mich den Herrn. Im nächsten Erlassjahr fällt das Land wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück, der es verkauft hatte. Ich glaube, ich kann das gar nicht zu Ende lesen. Die Silberstücke für den Rückkauf werden gewogen nach dem Gewicht, das im Heiligtum gilt. Ein Silberstück wiegt 12 Gramm. Das erstgeborene männliche Jungtier von allen Rindern, Schafen und Ziegen kann mir grundsätzlich nicht geweiht werden, weil es mir ohnehin gehört. Die erstgeborenen Männchen von unreinen Tieren stehen mir ebenfalls zu. Der ursprüngliche Besitzer kann ein solches Tier jedoch loskaufen, wenn er ein Fünftel Schätzwerts zusätzlich bezahlt. Erwirbt er es nicht zurück, soll es zum festgesetzten Preis an einen anderen Käufer gehen. So geht's weiter. Also es endet mit: ein Zehntel jeder Ernte an Getreide und Früchten ist als heilige Abgabe für mich, den Herrn, bestimmt. Will jemand den 1/10 seines Ertrags jedoch zurückkaufen, muss er zum festgesetzten Preis noch 1/5 dazugeben. Auch von den Rindern, Schafen und Ziegen gehört mir jedes 1/10 Tier und gilt somit als heilig. Wenn die Tiere abgezählt werden, darf der Hirte sie nicht so vorbeiziehen lassen, dass nur die Schwachen ausgewählt werden. Er darf auch kein gesundes gegen ein krankes austauschen. Sonst fallen beide Tiere unwiderruflich mir, dem Herrn, zu. Diese Gebote hat der Herr den Israeliten am Berg Sinai durch Mose gegeben. Noch Fragen? Ja? Wisst ihr jetzt, wie es geht? Ja? Also es ist ein hochkompliziertes System, nach dem festgelegt wurde, was Gott zustand, was er einforderte, was für ihn geopfert werden sollte. Und Gott musste explizit sagen, dass er nicht betrogen werden wollte, indem ihm nur die lahmen oder schwachen Tiere geopfert wurden, sondern dass ihm wirklich beliebige 10% zustanden und nicht irgendwie 10 ausgesiebte Prozent, so, ja, das kann er haben. Also ich persönlich bin heilfroh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit leben. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus bekommt alles vom Vater. All das Eigentum des Vaters ist seins. Er kann darüber verfügen. Und er ermutigt seine Jünger, zu ihm zu kommen und die schweren Lasten des Gesetzes, unter denen sie gelitten haben, bei ihm abzulegen und von ihm das sanfte Joch mit der leichten Last zu bekommen. Wenn wir Jesu Einladung annehmen und im tiefsten Herzen begreifen, dass er uns unendlich liebt, wenn wir uns dafür entscheiden, Jesu Tod am Kreuz für uns anzunehmen, zur Vergebung unserer Sünden, wenn wir bereit sind, wieder eine enge Beziehung zum Vater im Himmel zu haben, dann passiert eine große Veränderung. Ein Herrschaftswechsel findet statt. Nicht mehr ich bin Herrin oder Herr über mein Leben, sondern der dreieine Gott übernimmt die Regie. Das zieht einen Perspektivwechsel nach sich. Diese Erkenntnis, dass wir unendlich geliebt sind, dass wir für Gott unendlich wertvoll sind, so wertvoll, dass er seinen einzigen Sohn für uns geopfert hat, damit wir eine Beziehung zum Vater haben können und nicht mehr von ihm getrennt sein müssen, diese Erkenntnis verändert alles. Es geht nicht mehr um mich und um mein kleines Leben, sondern es geht darum, das Reich Gottes in dieser Welt auszubreiten. Ich frage nicht mehr, was ich werden will, was ich tun will oder wo ich mich engagieren möchte. Alles bekommt eine neue Perspektive. Was willst du, Gott? Wie willst du mit mir dein Reich ausdehnen? Was ist meine Aufgabe, mein Auftrag dabei? Was kann ich tun, damit die Menschen dich erkennen und deine Liebe und Güte erfahren? An welchen Platz berufst du mich? Mit wem soll ich meine Aufgabe erfüllen? Allein oder mit einem Partner oder einer Partnerin? Wen stellst du mir zur Seite? Ich frage mich dann auch nicht mehr, wie ich mich und meine Familie am besten versorgen kann, sondern ich vertraue darauf, dass Gott uns versorgt und frage ihn, wie er das mit meiner Hilfe tun möchte. Ich frage nicht mehr, ob ich den Zehnten geben soll, wie im Alten Testament, und ob das in die heutige Zeit übertragen 10% vom Brutto- oder vom Nettogehalt ist. Nein, ich verstehe, dass alles Gott gehört und dass ich ihn bei allen Käufen frage, ob er möchte, dass ich etwas Bestimmtes habe oder nicht. Denn mit jedem Kauf, den ich tätige, entscheide ich über die Welt von morgen. Jedes Mal, wenn ich mich gegen ein Bioprodukt entscheide und keine Fairtrade-Produkte kaufe, und jedes Mal, wenn ich Kleidung kaufe, die billig von Kindern hergestellt wurde, dann entscheide ich, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, oder schlechter wird. Dann werden die Kinder weiter ausgebeutet und die Bienen sterben und der Kaffeebauer bekommt für seine Arbeit kaum Lohn. So eine Welt will Gott nicht. So hat er sich das bei der Erschaffung nicht gedacht. Wie hat sich Gott seine Schöpfung gedacht? Alle sollen glücklich sein, alle sollen satt werden, es geht gerecht und friedlich und freundlich zu. So ist Gottes Reich. Gott Vater möchte, dass ihn alle Menschen als ihren Schöpfer erkennen. Er will Frieden schenken und Segen, Gesundheit für unseren Körper, unseren Geist, unsere Seele und unsere Beziehungen. Er wünscht sich, dass wir ein erfülltes Leben haben. Da, wo das Reich Gottes durchbricht, da regiert die Liebe, da verändert sich alles zum Guten. Die Bibel sagt uns, wie wir leben sollen, wenn wir unter Gottes Herrschaft leben. Denn bei uns soll es nicht so sein wie in der Welt. Wenn ihr im Alten Testament nachlest und im Neuen zieht sich das dann weiter durch, dann stellt ihr fest, dass Gott sich schon immer um die Armen gekümmert hat. Jesus sagt, was ihr den Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir brauchen diesen Perspektivwechsel immer wieder. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass Gott unser Schöpfer und liebevoller Vater ist und dass ihm alles gehört, auch alles Geld, das wir zur Verfügung haben. Jeden Morgen sollten wir ihm das neu bekennen, dass er unser Herr ist. Und jeden Morgen sollten wir ihn fragen, Herr, was hast du heute mit mir vor? Wo und wie kann ich heute dein Reich ausbreiten? Zeige mir heute, wohin ich dein Geld geben soll. Du kümmerst dich um die Armen, du tröstest die Witwen und Waisen, du nimmst die Fremden auf. Zeig mir, wo ich dir heute dabei helfen darf. Lass uns jetzt ein paar Minuten darüber nachdenken für den heutigen Tag.